Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
Ulrike Herrmann, Wirtschaftskorrespondentin bei der TAZ, bei der Tageszeitung. Schönen guten Tag, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Ich habe heute ein Ziel, Frau Herrmann. Lassen Sie uns so häufig wie möglich Ja sagen, so als kleines Gegengewicht zum Londoner Parlament.
So the no's have it. In respect of Mr. Nicholas Bowles' motion D. So the no's have it. Motion E. The no's were 292. So the no's have it.
So the no's have it. Die Nein-Stimmen immer in der Mehrheit. Keine Mehrheit für irgendwas beim Brexit im Londoner Unterhaus. Haben Sie noch die Hoffnung auf ein Ja zu irgendwas?
Eigentlich ja, ich soll ja ganz viel Ja sagen.
Genau, perfekt.
Weil, also ein harter Brexit ist ja etwas, was auch niemand wollte. Das war ja sehr interessant, das wurde ja bei der vorletzten Abstimmungsrunde mal zur Disposition gestellt und da kam ja raus, dass nur 160 Abgeordnete im Unterhaus in London überhaupt dafür sind, einen harten Brexit, also einen No-Deal-Brexit zu machen. Der Rest will eine Vereinbarung, viele wollen unbedingt eine Vereinbarung und deswegen glaube ich schon, dass irgendwann irgendetwas kommt.
Den Weg dahin, den Weg zu diesem Jahr skizzieren wir gleich in 30 Minuten Podcast im Gespräch über die Fragen, die diesen Tag, die an diesem Tag wichtig sind, die sich uns stellen. Und dazu zählt auch diese. Kann sich ein Arzt schuldig machen, wenn er einen Menschen am Leben hält, wenn er ein Menschenleben verlängert? Der Bundesgerichtshof hat dazu gerade geurteilt. Next time, nächstes Mal klappt es vielleicht mit dem Brexit. Bisher klappt nichts. Am Abend wieder eine Serie von Abstimmungsniederlagen und zwar für alle Lösungswege, die die Abgeordneten im Unterhaus in London zur Abstimmung gestellt haben. Softer Brexit, harter Brexit, gar kein Brexit, neue Volksabstimmung. Ulrike Herrmann von der TAZ, das Parlament schafft es nicht, die Regierung schafft es nicht. In Brüssel stellt man sich deshalb auf den harten Brexit ein, also ohne Vertrag. Sie glauben aber noch, dass das abzuwenden ist?
Naja, was bei diesen Abstimmungen gestern ganz interessant war, war ja, dass die Lösung praktisch den May-Deal plus Zollunion, dass der nur 3 Stimmen zu wenig hatte. Und diese Stimmen fehlten deswegen, jedenfalls aus der Sicht der Leute, die die Zollunion wollten, weil die andere Front, die eigentlich die Zollunion auch will, aber vor allen Dingen erstmal ein zweites Referendum, nicht mitgestimmt hat, um das zweite Referendum durchzusetzen. Und das sind alles ja noch nur noch taktische Spiele. Und ich glaube, am Ende wird irgendwie bei dieser Front, die eigentlich den May-Deal plus Zollunion will, wird sich noch was bewegen.
Das heißt, im Moment noch Taktik. Letztendlich könnte man aber daraus ja wirklich was schmieden.
Genau.
Und könnte ja auch zum Beispiel überlegen, ob man auch eine Kombination aus beiden macht, indem man jetzt an dieser Stelle sagt, wir machen einen weichen Brexit, der eben bedeutet, Großbritannien bleibt relativ nah an der Europäischen Union durch eine Zollunion. Auch der Antrag, im Binnenmarkt zu bleiben, hatte erstaunlich viele Stimmen. Das wäre ja quasi so gut wie kein Brexit am Ende, unterm Strich,
genau.
Wirtschaftlich betrachtet zumindest. Mhm. Wenn man das in Aussicht stellt und gleichzeitig sagt, in beispielsweise 4 Jahren rechtzeitig vor der nächsten Europawahl machen wir ein zweites Referendum und fragen die Bevölkerung nochmal, was wolltet ihr wirklich? Wolltet ihr das? Wollt ihr drinbleiben oder wollt ihr vielleicht einen noch härteren Brexit? Dann müsste man doch zumindest die Chance einer Befriedung haben in dieser schwierigen Situation.
Ja, theoretisch, aber es war halt so, dass die Leute, die unbedingt ein zweites Referendum wollen, da Angst hatten, dass wenn sie jetzt zustimmen zu einer Zollunion, dass dann hinterher das Referendum doch nicht kommt, also weil dann wieder die Mehrheiten fehlen. Mhm. Also was man daran daraus sehen kann, und das ist wirklich sehr schwierig, dass das Unterhaus komplett durch die Bank sich gegenseitig misstraut. Und zwar auch innerhalb der Parteien. Also dieser Split geht ja nicht nur durch die Tories, sondern auch durch die Labour-Partei. Und das macht es so schwierig, dass da jetzt also alle dem anderen misstrauen. Und vor allen Dingen, das ist genauso wichtig, eigentlich alle auch Angst vor ihren Wählern in den Wahlkreisen haben. Also das ist ja ein anderes System als in Deutschland. Es gibt keine Listen, es gibt nur diese Wahlkreise. Und in vielen Wahlkreisen wollen die Leute absolut den Brexit und sind gar nicht auf Stand, also haben noch nicht verstanden, dass man eigentlich einen weichen Brexit braucht, um die Wirtschaft in Großbritannien nicht zu lähmen, sondern die wollen eben so ein imperiales England zurückhaben. Und da gibt es eben auch schon dramatische Videos von Abgeordneten, die zu Hause zusammengeschrien wurden. Diese Videos haben sich nun alle im Unterhaus angeguckt und keiner will sowas zu Hause erleben. Das heißt, was auch immer noch fehlt, ist eine Aufklärung der Bevölkerung.
Wobei man jetzt ja denken könnte, wir haben diesen Prozess seit bald 3 Jahren. Vor bald 3 Jahren war das Referendum ein breit diskutiertes Thema. Man kann das ja auch andersrum interpretieren. Wenn die Stimmung in weiten Teilen der Bevölkerung nach wie vor so ist, dann ist das offenbar, wenn auch möglicherweise im Moment in der Minderheit, im 40er-Prozent-Bereich, aber doch ein sehr starker innerer Wunsch, los von dieser Europäischen Union, koste es, was es wolle.
Ja, das ist auf jeden Fall bei vielen tatsächlich dieser brennende Wunsch, bloß raus aus Europa, also dieser Slogan, nicht Take Back Control. Da können sich sehr viele wiederfinden. Aber der Punkt ist, das wird hier vielleicht vom Kontinent falsch wahrgenommen. So erstaunlich das ist, der Brexit war ganz lange in England kein Thema. Also, sondern es war so, man hat 2016 im Juni dafür gestimmt und dann war das Thema verschwunden. Das war gar nicht mehr auf der Agenda. Und sondern die Leute hatten das Gefühl, das wird sich schon irgendwie regeln. Und dann haben sie sich mehr für Sozialpolitik und innenpolitische Themen und Ähnliches interessiert. Und dass breit in Großbritannien über den Brexit debattiert wird, das ist überhaupt erst seit November der Fall. Das heißt, für den normalen Briten, der ist jetzt sozusagen in den letzten 4 Monaten damit beschäftigt gewesen, sich so langsam auf Stand zu bringen. Und dass irgendwas gar nicht funktioniert, das ist, glaube ich, den meisten Briten erst seit so 2 Monaten klar.
Aber würden Sie denn sagen, vor diesem Hintergrund würde jetzt die Befragung des Volkes, sei es durch ein zweites Referendum, sei es aber auch, das ist ja die andere Option, durch Neuwahlen, würde jetzt irgendetwas beitragen zur Entschärfung der Situation oder muss das erstmal die politische Elite in sich hinkriegen und mit ihren vorhandenen Mitteln?
Naja, das Hauptproblem ist ja bei einem Referendum, eigentlich bin ich dafür, ganz ehrlich, aber das Hauptproblem ist, was schreibt man denn da drauf?
Ja.
Also nee, die Frage kann nicht wieder sein, bleiben wir in der EU oder nicht?
Ja.
So, das heißt, wahrscheinlich müsste man da drauf schreiben, sind Sie für den May Deal? So, ja. Jetzt ist ja das Problem, dass im Parlament im Augenblick noch gar keine Mehrheit für den May Deal da ist. Also es ist so ein bisschen wirklich schwierig, sich vorzustellen, wie so ein Referendum dann tatsächlich technisch aussehen soll, weil die Frage unklar ist.
Zumal, ich meine, wenn man diesen May Deal abstimmen wollte, das dürfen wir ja nicht vergessen, das ist ja allein nur die Scheidungsvereinbarung für die Übergangszeit. Da ist ja noch nichts geregelt über die Frage, wie es denn danach weitergeht im Verhältnis Europa, also Kontinentaleuropa, Großbritannien.
Ja, das stimmt, absolut. Und das, da machen sich ganz viele Briten auch völlig falsche Vorstellungen, was sich dann abspielt.
Möglicherweise wäre das dann so ein Wahlzettel, der wäre so lang wie gestern Abend im britischen Unterhaus und dann hätte alles wieder keine Mehrheit. Also das ist ja das Problem, dass zwischen dieser Frage überhaupt nicht austreten, sanft austreten oder hart austreten, dass es offenbar wirklich keine gesellschaftlichen Mehrheiten gibt, die dahinter stehen.
Ja, genau. Also jedenfalls, das Referendum könnte erstmal nur diesen Scheidungsvertrag da betreffen. Und das, was Sie ja andeuten, ist durchaus möglich, dass man dann, wenn die Verhandlungen mit der EU weitergegangen sind zu dem Thema, wie gestalten wir unsere Beziehungen, dass dann das nächste Referendum fällig wird.
Kurze Einschätzungsfragen. Wird Großbritannien am Ende dieses Jahres noch Mitglied der Europäischen Union sein?
Das ist wirklich...
Okay, dann habe ich vielleicht... die ist genauso schwierig. Wird Theresa May noch Premierministerin sein am Ende 2019?
Ich glaube es nicht, aber eins würde ich noch gerne zu Theresa May sagen. Ich glaube, dass sie wirklich unterschätzt wird. Also lange Zeit hielt sich ja immer diese Geschichte nach dem Motto, sie kann gar nichts und sie macht nur Fehler. Aber wenn man jetzt sieht, wie gespalten das Unterhaus ist, weiß man auch nicht richtig, was sie eigentlich hätte richtig machen sollen. Also vielleicht war sie dann doch schlauer, als man lange dachte.
Tja, vielleicht sind das so die Dauerlinien der britischen Politik. Theresa May bleibt und die Briten bleiben auch irgendwie in der Europäischen Union, ohne es so richtig zu wollen. Wir schauen auf die großen Fragen, die sich an diesem Dienstag stellen. Eine Frage von Leben und Tod hat der Bundesgerichtshof entschieden. Die Frage, ob sich ein Arzt schuldig machen kann, ob er schadensersatzpflichtig wird, wenn er ein Leben verlängert. Nein, sagen die Richterinnen und Richter in Karlsruhe. In diesem Fall ging es um einen Mann, der künstlich ernährt wurde auf Weisung des Arztes. Ein Fall, den Bernd Wolf schildert.
Das Oberlandesgericht München hatte dem Sohn des verstorbenen alten Mannes noch 40.000 Euro Schmerzensgeld zugesprochen. Die bekommt er nicht, der BGH hob dieses Urteil auf. Sein Vater war dement, konnte sich kaum noch bewegen, nicht kommunizieren. Als er nicht mehr essen konnte, ließ ihn der Hausarzt über eine Magensonde künstlich ernähren, 5 Jahre lang. Es gab keine Patientenverfügung. Als er mit 82 starb, verklagte der Sohn den Arzt auf Schadensersatz wegen der hohen und lange zu zahlenden Behandlungs- und Pflegekosten und Schmerzensgeld. Sein Vater habe sinnlos gelitten. Der BGH entschied, der Sohn hätte nur dann einen Schaden, wenn man den Tod des Vaters mit dem Weiterleben unter krankheitsbedingten Leiden vergliche. Das verbiete sich aber. Auch ein leidensvolles Leben sei kein Schaden. Das verlange die Menschenwürde.
Soweit der Fall und die Entscheidung beim Bundesgerichtshof. Ulrike Herrmann, ein für Sie nachvollziehbares Urteil?
Ja, absolut. Also was man ja wissen muss, ist, dass es in Deutschland keine aktive Sterbehilfe gibt. Und es gab ja in diesem Fall auch keine Patientenverfügung. Also der Vater hat nicht, als er noch nicht dement war, gesagt, er möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen. Und dann muss man das machen. Mhm. Das ist nicht möglich zu sagen, ach, der ist dement, also kriegt er keine Hilfe mehr.
Tja, und das ist wahrscheinlich genau die schwierige Frage, die sich juristisch so beantwortet, die ja auch, man müsste ja auch überlegen, welche Signalwirkung hätte das Urteil in eine andere Richtung dazu führen könnte, dass Ärzte in die Situation kommen, dass sie quasi Angst haben davor, lebenserhaltende Maßnahmen vorzunehmen. Das ist wahrscheinlich die juristisch schwierige Seite daran.
Ja, in Deutschland ist es ja so, dass eben dadurch, dass es das Dritte Reich gab und den Euthanasie und den Mord an vielen Behinderten, dass man da sehr skeptisch und sehr vorsichtig ist. Also andere Länder wie die Niederlande oder so, die gehen ja weiter. Die haben eine aktive Sterbehilfe. Aber in Deutschland gibt es das eben nicht.
Aber die Frage, die heute, wenn man in den Nachrichten von diesem Fall hört, erneut hört, die Frage, die dann sich natürlich groß stellt, wann führt eine Lebensverlängerung nur noch zu Leid, zu einer Verlängerung des Leidens? Darum ging es ja auch dem Sohn des betroffenen Patienten, der hier geklagt hatte. Dem ging es ja wohl wirklich nicht um die Kosten, die ihm entstanden sind. Und diese schwierige Situation, wer entscheidet eigentlich darüber?
Ja, also in diesem Fall war es halt klar, keiner hatte irgendeine Chance, irgendwas zu machen. Also tragischer noch, und das gibt es auch ganz häufig, ist ja der Fall, wo es eine Patientenverfügung gibt. Und dann steht da drin, ich möchte keine lebensverlängernden Maßnahmen. Und am Ende kommt es aber doch zu lebensverlängernden Maßnahmen. Weil wenn unterwegs beispielsweise eine Lungenentzündung passiert und es wird dann eben eine Beatmung beschlossen, eigentlich um die Lungenentzündung zu beheben, dann kommt man von dieser Beatmungsmaschine eigentlich gar nicht wieder weg, nicht? Also das führt dann dazu, dass die Betroffenen, Angehörigen dann eigentlich entscheiden müssten, okay, ich lasse meinen Vater oder meine Mutter an einer Lungenentzündung sterben, damit hinterher nicht die Chance besteht, dass da so aus Versehen so eine lebensverlängernde Maßnahme dann daraus entsteht. Und das ist alles total schwierig. Oder eine Freundin von mir hatte einen Hirntumor und ist daran gestorben. Und solange sie noch bei Bewusstsein war, noch reden konnte, so muss man es eigentlich sagen, wollte sie auf jeden Fall keine aktive Sterbehilfe, aber dann, als es wirklich schlimm war, hatten wir das Gefühl, eigentlich wäre sie jetzt gerne gestorben, aber das ging dann nicht mehr, nicht? Weil keiner da mehr eingreifen darf.
Das ist ja genau dieser Moment, bei dem man, wenn es eine Patientenverfügung gibt, Sie haben den Fall dargestellt, aber sie vielleicht gar nicht so richtig wirken kann, letztendlich Menschen drumherum diese Entscheidung auf der Seele haben, diese Abwägung, kann man es überhaupt einschätzen? Ist das Leid größer als der Lebenswille? Und die Frage letztendlich, wo liegt diese Entscheidung? Also liegt die bei Angehörigen eher, liegt sie bei Ärzten? Ist es am Ende etwas, das man in irgendeiner Form gemeinsam treffen muss?
Naja, was dann passiert ist, dass man so einen Graubereich ausnutzt. Also zumindest ist das dann der Weg, der in Deutschland sehr häufig gegangen wird. Nämlich, dass man einfach die Schmerzmittel überdosiert. Ja. Also und dann faktisch das Leben verkürzt, dadurch, dass man den Körper doch vergiftet, ohne dass der Betroffene es merkt. Das ist alternativlos unter der jetzigen Rechtslage, aber es ist auch ein bisschen unbefriedigend, nicht? Dass da dann sozusagen so ein schummelnder Ausweg gewählt wird, also tatsächlich um das Leiden zu verkürzen. Aber eigentlich hätte man es ja gerne, dass man das offen diskutieren kann.
Aber wahrscheinlich ist
in aller Öffentlichkeit.
Wahrscheinlich ist das aber doch, glaube ich, dieser Graubereich, der sicherlich ganz häufig greift.
Ja, natürlich.
Ist möglicherweise das, das Beste, was wir erreichen können.
Das Humanste, meinen Sie?
Ja, weil man kann diese Fragen letztendlich nicht auf das letzte Komma juristisch vorab klären. Ich fürchte, das ist die Situation, weil es immer wieder unterschiedliche Fälle sind. Und möglicherweise, ich weiß nicht, ob das hilft, aber ich glaube, vielleicht müssen wir bei der Frage des Sterbens und des Lebensende auch über Orte noch stärker nachdenken. Also die Anwesenheit des Krankenhauses und der vielen Maschinen, vielleicht verleitet das auch ganz natürlicherweise Ärzte, die ja diese Pflicht haben auch, die diesen Eid geschworen haben, Leben zu retten, dazu, das zu nutzen. Und wenn wir das Lebensende auch wieder stärker nach Hause verlagern, auch sagen.
Oder ins Hospiz.
Ja, oder ins Hospiz, also wo einfach auch klar ist, erstens für die Menschen, die am ihrem Lebensende stehen, ist das sicherlich in der Regel der schönste und beste Ort, an dem sie sein können. Und gleichzeitig ist es in gewisser Weise auch der natürlichste Ort, was die Hilfsmittel angeht oder den Mangel an Hilfsmitteln, ein Leben zu verlängern, wenn es denn eben natürlicherweise zu Ende gehen will.
Naja, ich glaube, dass, also wo Sie völlig recht haben, ist, dass jede Situation ist anders. Also das kann man nicht alles juristisch regeln. Und vor allen Dingen ist es auch so, die Betroffenen können es nicht vorher regeln, weil es dann doch auch immer alles anders kommt als gedacht. Aber was, glaube ich, für die Gesellschaft wirklich wichtig ist, ist, dass man einfach mehr über den Tod spricht. Also dass man das rausnimmt aus dieser Tabuzone. Und jeder sich irgendwie vormacht, er wird garantiert ganz bis zu seinem Lebensende irgendwie gesund bleiben und dann ganz schnell sterben, was ja häufig nicht der Fall ist. Und ich glaube, wenn man mehr darüber reden würde und es auch mehr Alltagserfahrung mit dem Tod gäbe, dann und der dann auch seinen Schrecken vielleicht so verliert, dass man dann als Gesellschaft auch in der Lage wäre, da bessere Lösungen zu finden.
Für heute gilt das Urteil des Bundesgerichtshofs in dieser Frage, eine Art Schadensersatz oder Schmerzensgeld muss nicht gezahlt werden, wenn ein Arzt ein Leben verlängert. Betreten wir mal kurz die weltpolitische Bühne. Eventuell landen wir später noch in der Berliner Provinzpolitik. Aber erstmal das Große. NATO-Generalsekretär Stoltenberg trifft US-Präsident Donald Trump am Abend in Washington. Da wird diese Woche eigentlich gefeiert, 70 Jahre NATO. Aber es wird nach wie vor konstant gemeckert. Vor allem über die Deutschen, die zu wenig fürs Militär ausgeben. Tun wir das? Sie werden darauf drei Antworten hören von meinem heutigen Gast, der Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann und gleich auch von Klaus Remmer aus unserem Hauptstadtstudio, der jetzt zugeschaltet ist. Schönen guten Tag schon mal.
Hi, hallo.
Und zuallererst von der zuständigen Ministerin, Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, heute Morgen im Deutschlandfunk.
Es geht ja nicht nur um die Frage, wie viel Geld investiert man in seine nationalen Ausgaben, sondern wer leistet was in der NATO? Und da steht Deutschland ausgesprochen gut da. Wir sind der zweitgrößte Truppensteller in der NATO. Wir sind bei der großen Mission Afghanistan seit vielen, vielen Jahren der zweitgrößte Truppensteller auch, immer nach den USA. Wir sind der zweitgrößte Nettozahler in die Struktur der NATO. Wir führen als einziges kontinentaleuropäisches Land die vorne Präsenz im Baltikum, wo wir unsere baltischen Freunde gemeinsam schützen. Also Sie sehen daran, dass Deutschland von dem, was es investiert in Verteidigung, sehr, sehr viel gibt in die NATO-Strukturen hinein.
Das sagt die Verteidigungsministerin. Was sagen Sie, Frau Herrmann?
Naja, dass das so ein bisschen geschönt ist, insofern, als man ja einfach sehen muss, dass Deutschland mit seinen 82 Millionen Einwohnern ist bei weitem das größte Land in der NATO nach den USA. Insofern ist es auch überhaupt gar kein Wunder, dass die Deutschen dann die große Nettozahler sind und auch zum Teil eben die Soldaten stellen. Aber jeder hat ja schon mitbekommen, dass die Bewegungsfähigkeit der Bundeswehr eigentlich eingeschränkt ist, dadurch, dass die Hubschrauber und auch das andere die anderen Fortbewegungsmittel zum Teil eben gar nicht tauglich sind. Und Deutschland wird nicht daran vorbeikommen, seinen Anteil an den Verteidigungsausgaben zu erhöhen.
Mhm. Klaus Remme, Korrespondent für Außen- und Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik in unserem Hauptstadtstudio. Würden Sie auch sagen, ich mach's mal platter, hängt Deutschland in der NATO-Hängematte?
Nein, nicht mehr. Das glaube ich nicht. Ich finde, es ist eine ganz interessante Woche, die da in den USA über die Bühne geht mit zwei Schauplätzen, sowohl New York wie auch Washington. Und Heiko Maas ist da ja mittendrin auf beiden Bühnen. Ich finde, in beiden Fällen zeigen sich Widersprüche der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Wenn wir jetzt den Vorsitz in der UN-Sicherheitsrat übernehmen, mit überwältigendem Votum gewählt übrigens, 184 Stimmen, großer Vertrauensbeweis für Deutschland. Und das Ganze zelebriert wird in enger Abstimmung mit Frankreich. Dann wissen wir natürlich, dass diese besten Freunde der Welt, wie Heiko Maas gesagt hat, auch Belastungen ausgesetzt sind. Das ist so ein Widerspruch, den ich in New York sehe. Und in Washington, da ist es eben dieses Ausgabenziel. Ja, wir tun viel für die NATO, aber gemessen wird Bündnispflicht nun einmal im Moment vor allem am Anteil vom Bruttoinlandsprodukt. Und Deutschland hat es sich selbst zuzuschreiben, dass es dieses Ziel unterschrieben hat. Jetzt werden wir daran gemessen. Und was dieses Ziel angeht, da bleiben wir Zusagen schuldig. Mhm.
Sie haben gesagt Widersprüche. Ich hätte da noch einen, auch mit Blick auf die Agenda von Heiko Maas, dem Außenminister, der, Sie haben es gesagt, ja jetzt gerade in New York ist bei der UNO und da heute eine Sicherheitsratssitzung leiten wird zum Thema Abrüstung. Und dann geht es nach Washington, um dann zu hören zu kriegen, bitte alle aufrüsten.
Bitte, Frau Herrmann.
Naja, das hängt ja zusammen. Also das weiß man ja schon aus der Vergangenheit. Also man muss so tun, als sei man bereit aufzurüsten, damit Abrüstungsgespräche überhaupt in Gang kommen können. Mhm. Das ist die Dialektik der Außenpolitik.
Okay.
Ja, ich glaube, Heiko Maas geht es in erster Linie auch bei den Abrüstungsfragen um eben Themen, die uns alle in den letzten Monaten bewegt haben. Da ist die Frage der Nichtverbreitung von Atomwaffen, die er praktisch wirklich brüchig sieht mit all dem, was wir über den INF-Vertrag gehört haben, mit dem, was sich auf dem ganzen Sektor der autonomen Waffen tut. Da ist aus seiner Sicht und wahrscheinlich nicht nur aus seiner wirklich der Zeitdruck groß, dass man sich auf Regeln verständigt. Und zum anderen ist es, was das Produzieren von Sicherheit angeht mit militärischen Mitteln, so, dass zumindest diese Bundesregierung zwischen Ausrüstung und Aufrüstung deutlich unterscheidet.
Okay, aber es bleibt natürlich doch eine politische Frage. Frau Herrmann, ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht, dass Sie da so automatisch mitgehen bei diesem Ziel der NATO, dass die NATO-Mitgliedstaaten mehr Geld ausgeben sollen, also gerade die bisher unter diesem 2%-Ziel liegen. Man könnte ja auch die Frage stellen, macht es denn die Welt wirklich sicherer, wenn wir mehr in Armeen und mehr in Waffen investieren? Das Beispiel, die Zahl ist genannt worden, Heiko Maas hat auch darauf verwiesen, wir haben ja schon seit 2014 unsere Militärausgaben um 40% erhöht. Jetzt frage ich mich, ist die Welt dadurch ein Stück sicherer geworden?
Nee, natürlich nicht. Und das Hauptproblem, das wurde ja eben auch schon von Herrn Remmer angesprochen, ist ja zum Beispiel, dass sich dann jetzt nukleare Mittelstreckenraketen auf der sowjetischen Seite anfangen zu ballen. Und natürlich wäre es am besten, man würde abrüsten und überhaupt kein Militär haben. Die Frage ist ja nur, wie bekommt man die andere Seite dazu, über Abrüstung zu verhandeln? Und die bisherige Erfahrung zu diesem Thema ist, dass man auf der einen Seite vertrauensbildende Maßnahmen machen muss, auf der anderen Seite aber glaubhaft nachweisen muss, dass man selber auch bereit ist, aufzurüsten, wenn nicht abgerüstet wird.
So hätte Helmut Schmidt in den frühen 80er Jahren auch argumentiert.
Ja, genau.
Ich bin übrigens auch nicht ganz sicher, ob Sie, Herr Prenzl, nicht durch das, was Sie gerade gesagt haben, zeigen, wie selbstverständlich dieser Schutzschirm, den wir alle genießen in den letzten Jahrzehnten, geworden ist. Wir haben uns darauf verlassen, dass über all diese Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg die Amerikaner einen Schutzschirm für uns aufgestellt haben. Und ich glaube, insbesondere die Europäer, die ostwärts von uns wohnen, werden sich fragen, was passieren würde, wenn dieser Schutz nicht mehr da wäre. Und was würde Deutschland dann sagen, wenn es möglicherweise mit einem Putin, mit einem Russland zu tun hat, der über die letzten Jahre bewiesen hat, dass er zu manchem fähig ist, was wir uns nach dem Ende des Kalten Krieges so nicht mehr vorstellen konnten.
Aber ich glaube, was man tatsächlich überlegen müsste, ist, wie man diese vertrauensbildenden Maßnahmen, die ja in den 70er Jahren enorm wichtig waren, da hat man ja nicht nur aufgerüstet, sondern auch versucht, das Verhältnis zu Russland zu verbessern, wie man das wieder hinbekommt. Also wie man diese Frontstellung zu Putin wieder abbaut. Also das ist keine gute Lage, dass die Russen das Gefühl haben, dass sie nicht mehr zu Europa gehören. Also das muss sich dringend verändern.
Mhm. Das ist ja offenbar die Mission, die auch der deutsche Außenminister verfolgt, da auf jeden Fall pendeldiplomatisch unterwegs zu sein, bisher nicht so wirklich von Erfolgen gekrönt, Klaus Remmer, oder?
Naja, es ist diese Doppelstrategie, die nicht nur Heiko Maas, sondern vor ihm eben auch Sigmar Gabriel, Frank-Walter Steinmeier und auch Angela Merkel über die Jahre verfolgt haben. Einerseits natürlich ein Gesprächsangebot an Moskau zu machen, andererseits nicht hinwegzuschauen, wenn Völkerrecht gebrochen wird. Und in dieser Hinsicht sind wir einfach doch vielleicht wenige Millimeter vorangekommen. Immerhin redet man ab und zu noch miteinander, aber substanzieller Fortschritt ist da nicht erzielt worden.
Jetzt habe ich ja vorhin schon dieses kleine Stichwort der Berliner Provinzpolitik genannt. Möglicherweise auch als als Ausdruck des gespaltenen Verhältnisses zum Militär. Vielleicht, wie ich es auch gerade ausgedrückt habe in meiner Frage an dieses Thema. Aber da gibt es eine Entscheidung, ich will es noch kurz nennen an dieser Stelle, der SPD-Landesparteitag hier in Berlin, der am Wochenende eine Ergänzung des Berliner Schulgesetzes um folgenden Passus verlangt hat. Es wird militärischen Organisationen untersagt, an Berliner Schulen für den Dienst und die Arbeit im militärischen Bereich zu werben. Weil man damit befürchtet, dass es die Begründung militärische Propaganda und Verharmlosung der realen Gefahren eines militärischen Einsatzes würden durch solche Auftritte verbreitet. Das ist nun keine Mehrheitsmeinung in der SPD, das muss man mal dazu sagen. Aber es zeigt doch offenbar, und das nährt auch meine Zweifel, ob es wirklich was helfen würde, wenn wir mehr für Militär ausgeben, dass so richtig eine Bereitschaft, militärisch auch zu agieren oder es zumindest als Drohkulisse zu nutzen, in diesem Land auch gar nicht so weit verbreitet ist.
In diesem Land nicht, insbesondere aber vielleicht auch bei der SPD nicht. Ich glaube, die SPD hat hier ein veritables Problem. Vielleicht wittert sie auch ein Wahlkampfthema, das will ich nicht ganz ausschließen. Wir haben uns über Rüstungsexporte in den letzten Wochen viel unterhalten. Wir haben uns über die Verteidigungsausgaben unterhalten. In beiden Fällen sind da CDU und SPD deutlich unterschiedlich unterwegs. Und insofern bin ich nicht ganz sicher, was das Problem ist. Das Problem scheint mir zu sein, dass die SPD diese Verpflichtungen, die politisch so schnell zu erklären sind, nicht wirklich erfüllen will, wenn es um robuste Mittel geht. Und das ist ein Problem, das in der Partei offenbar noch nicht wirklich geklärt ist. Wenn ich mir angucke, was dieser Flügel rund um Rolf Mützenich versucht durchzusetzen, dann ist das eigentlich mit der Union nicht auf eine Linie zu bringen.
Ja, aber ich glaube, dass sich, also mal ganz abgesehen jetzt von diesen parteitaktischen Überlegungen, dass sich da etwas spiegelt, was für die gesamte Gesellschaft gilt. Nämlich jeder tote Soldat ist ein Problem. Also wir haben so wenig Kinder und so wenig Jugend, dass nichts mehr geopfert werden kann. Und das ist auch eine richtige Einstellung, die man gar nicht kritisieren kann. Wozu das aber führt, ist, dass der Krieg immer stärker technisiert wird. Und dass diese Idee, da marschieren Millionen von Soldaten irgendwo ein, ist völlig abwegig. Und was stattdessen kommen wird, ist, kann man auch sehen an den Ausrüstungsprogrammen der Bundeswehr, dass man zum Beispiel verstärkt auf Drohnen setzt. Also dazu sagen, das Ideal ist auch in der CDU, einen Krieg ohne Menschen zu führen, weil, wie gesagt, jeder tote Soldat sofort dazu führt, dass die Gesellschaft keinen Krieg mehr führen will.
Ulrike Herrmann, Wirtschaftskorrespondentin bei der taz, gerade aber übrigens freigestellt für ein neues Buch. Worum wird es da gehen?
Ja, über die Wirtschaftsgeschichte Deutschlands seit 1945.
Okay, also ein eher dickes Buch?
Ja, leider.
Wir werden spätestens drüber sprechen, wenn es erscheint. Wir schauen jetzt erstmal auf ein weiteres Thema dieses Tages und das ist erstmal eine statistische Auskunft des Umweltbundesamtes auf die Frage, wie viel Treibhausgase hat Deutschland im letzten Jahr ausgestoßen? Die Antwort erstmal seit Jahren weniger als im Vorjahr, 4,2% weniger, knapp 869 Millionen Tonnen. Frau Herrmann, das ist an sich eine gute Nachricht, aber in gewisser Weise ist es auch eine schlechte, weil manch einer denken könnte, schaut mal, reicht doch mit dem Klimaschutz.
Ja, aber ich meine, damit man mal sieht, wie groß die Herausforderungen sind. Also wenn wir hier auf der Erde überleben wollen, dann wäre es so, dass jeder einzelne Bundesbürger oder auch jeder einzelne Mensch auf dieser Welt dürfte nur noch 2 Tonnen CO2 pro Jahr emittieren. Und im Augenblick ist aber jeder Deutsche noch bei 11 Tonnen. Daran sehen Sie, wie dramatisch wir runter müssen von unserem CO2-Verbrauch.
Ja, das ist schön, dass Sie das gerade mal so personalisiert haben. Die große politische Zahl, die man da auch in den Raum werfen kann, ist ja die des Gesamtziels. Eigentlich wollte ja Deutschland bis zum nächsten Jahr auf 40% Reduktion im Vergleich zu 1990 kommen. Wir sind jetzt bei ein bisschen mehr als 30%. Also das ist natürlich bei weitem nicht zu schaffen. Das hat ja die Bundesregierung auch sich schon eingestanden. Was ich interessant finde, und das hat in gewisser Weise eine Ironie, diese heiße Sommer, den wir ja auf den Klimawandel auch stark zurückführen können und müssen vom letzten Jahr, hat ganz stark dazu beigetragen, dass wir jetzt weniger Energie verbraucht haben im letzten Jahr.
Ja, genau, weil man weniger heizen muss. Und der Februar war schon wieder wahnsinnig heiß und jetzt im April ist es auch schon wieder zu heiß. Das heißt, was man einfach sieht, ist, dass wir tatsächlich schon mitten im Klimawandel sind und dass das, wenn das so weitergeht, eben man sich damit irgendwie abfinden muss, dass große Teile von Deutschland versteppen. Und das kann ja eigentlich niemand wollen. Nicht? Aber dann, das haben ja auch schon die Kinder, die jetzt alle für den Klimawandel streiken, das haben die ja schon völlig richtig erkannt. Also hier wird gerade die Zukunft sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes verbrannt.
Mhm. Auch interessant in dem Zusammenhang, die Rückschlüsse des Umweltbundesamtes, höhere Benzin- und Kohlepreise haben ihren Anteil daran gehabt, dass weniger CO2 verbraucht wurde. Das heißt, man erkennt eigentlich das einfache Instrument, die Preisschraube, die man drehen muss.
Ja, nur das Problem ist eben, wenn man, so sehr ich für Ökosteuern bin, wenn man das Ziel wirklich ernst nimmt, nicht, dann muss hier alles umgebaut werden. Also dann gibt es zum Beispiel keine Flüge mehr. Und zwar gar keine. Also um auch da mal das Problem so ein bisschen darzustellen. Wie gesagt, eigentlich dürften wir nur noch 2 Tonnen CO2 pro Jahr ausstoßen. Aber jeder Fernflug nach Sydney kostet schon mal 14,5 Tonnen. So, nun stellen Sie sich mal vor, man würde die Flughäfen schließen, keine Flüge mehr, keine privaten Autos mehr, wie stark man die Wirtschaft umbauen müsste. Und das wird eben leider überhaupt nicht politisch diskutiert, wie man das angehen könnte.
Wohnungspolitik neu denken. Eine Themenwoche von Deutschlandfunk Kultur.
Die wir hier auch aufgreifen mit Ulrike Herrmann, Wirtschaftskorrespondentin der TAZ. Ist Wohnen die neue soziale Frage des 21. Jahrhunderts?
Auf jeden Fall ist es eine soziale Frage. Und was man schon auf jeden Fall sehen kann, ist, dass die bisherigen Ansätze nicht funktioniert haben. Beispielsweise, was ja sehr beliebt war in der letzten Zeit, ist, man verkauft alle staatlichen Wohnungen und zahlt stattdessen Wohngeld. Und das funktioniert eben nicht, weil wenn man nur Wohngeld zahlt, ist das einzige Ergebnis, dass die Mieten noch weiter steigen, weil ja dann die armen Haushalte sich höhere Mieten leisten können, dank des Wohngeldes. Also das Wohngeld fließt direkt nicht an die Betroffenen, nicht an die Armen, sondern letztlich an die Hausbesitzer. Mhm. Und die Lösung ist, und da gibt es nichts anderes, dass der Staat selber Wohnungen baut und diese auch behält.
Ist die Lösung auch, dass der Staat sich die Wohnungen zurückholt? Es gibt ja hier in der Hauptstadt eine Volksinitiative, die jetzt an den Staat geht, die im Prinzip genau das fordert. Also das böse Wort ist Verstaatlichung, Vergesellschaftung ist das, was die Initiative verwendet. Also dass man den großen Wohnungseigentümern, Deutsche Wohnen beispielsweise, die Wohnungen gegen eine Entschädigung abnimmt und wieder in die öffentliche Hand zurückholt.
Das Problem ist ja, dass wenn man die jetzt enteignen würde, Deutsche Wohnen oder ähnliche, hätte man doch keine einzige Wohnung mehr. Und also ich fände es besser, wenn man diesen Missbrauch, der offensichtlich oder anscheinend dann doch bei diesen großen Wohnungsgesellschaften stattfindet, dass man das gesetzlich regelt. Also dass man beispielsweise nicht einfach modernisieren kann, um dann alte Mieter rauszudrängen, dass man da versucht, Gesetze zu machen, dass diese Kosten nicht einfach so umgelegt werden können, jedenfalls nicht beliebig. Aber am Kern, dass es so wenig Wohnungen gibt, wird man nur etwas ändern können, wenn der Staat selber baut.
Und so etwas wie ein Mietdeckel, dass man wirklich sagt, Mieten dürfen nicht erhöht werden für eine gewisse Zeit? Zu viel Eingriff in den Markt?
Nee, also ich bin immer für Eingriffe in den Markt, weil der Punkt einfach ist, dass der Wohnungsmarkt kein Markt ist. Also in der Theorie ist es so, ein Markt ist dann gegeben, wenn die Kunden und die Anbieter beide freiwillig einen Vertrag abschließen. Nur das Problem ist ja, die Mieter oder die Bewohner einer Stadt sind erpressbar. Denn die Leute müssen ja da wohnen, wo ihr Arbeitsplatz ist. Und in dem Moment, wo Kunden erpressbar sind, hat man keinen funktionierenden Markt mehr. Das heißt, dann muss man auch als Staat eingreifen.
Ulrike Herrmann sagt das für Ihren Besuch hier heute. Vielen Dank.
Ja, bitte, bitte.